ich sage es ganz offen, Mobilitätswende ist nichts für Weicheier, ist kein 9-to-5-Job.
Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann muss im Verkehr enorm viel passieren.
Gut ist, man redet viel miteinander und tauscht sich darüber aus und versucht auch mal ein bisschen die Perspektive des anderen zu verstehen.
Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Ein herzliches Moin. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und ich bin Redakteur beim Politikjournal Rundblick Niedersachsen. Normalerweise arbeite ich in Hannover und wir zeichnen unseren Podcast in einem kleinen Podcaststudio auf. Jetzt aber durfte ich einmal raus in die große weite Welt und sitze in Bremen im GOP und bin froh, hier schon den ganzen Tag Gast sein zu dürfen und der Fachtagung Fahrradland Niedersachsen Bremen 2024 von der AGFK, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen Bremen, lauschen zu dürfen. Mitveranstalter das Land Niedersachsen und die Freie Hansestadt Bremen. Wir sind hier jetzt bei Rundblick on Tour gewissermaßen. Es ist ein neues Format und ich konnte gerade schon ganz viel verfolgen, wie gesprochen wurde, über die Attraktivität von Innenstädten, über Handel und Gewerbe, über Modal Split und Umwelt- und Klimaschutz, über Parkräume und Lastenräder und all das kommt jetzt auch noch einmal vor. Und dazu begrüße ich hier neben mir auf der Podcast-Bühne Frank Dotz, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, moin von mir.
Dann direkt neben mir Gunda Polzin, Leiter der Abteilung Verkehr bei der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung der Freien Hansestadt Bremen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, moin.
Und er sprach heute schon ganz zu Beginn, Frank Otte, eigentlich Stadtbaurat von Osnabrück, aber hier in seiner Funktion als erster Vorsitzender der AGFK. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, moin nur von mir.
Herr Otte, beginnen wir jetzt mal mit Ihnen, denn alle hier im Raum wissen natürlich, was die AGFK ist, aber wir stoßen ja gerade so ein bisschen ein Fenster auf und wollen mal das, was hier passiert, nach außen tragen. Und nicht unbedingt alle haben schon mal etwas von diesen vier Buchstaben gehört. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, was ist denn die AGFK?
Ja, nun könnte ich sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, dass in Niedersachsen und Bremen noch niemand etwas von der AGFK Niedersachsen-Bremen gehört hat. Nein, also wir sind eine Vereinigung der Städte in Niedersachsen, die etwas mehr für den Radverkehr tun wollen, die fahrradfreundlich werden wollen oder schon sind. Nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Bremen. Entschuldigung, ja, Gunnar ist immer an der Seite, um mich daran zu erinnern. Herzlichen Dank. Wir unterstützen diese Kommunen darin, dass sie fahrradfreundlicher werden können, indem wir ihnen Tipps geben, indem wir zu Austauschen einladen, die Mitarbeiter auf allen Ebenen zu Veranstaltungen einladen. Und die Veranstaltung, auf der wir heute sind, ist eigentlich die Spitzenveranstaltung sozusagen. Und ich habe es bei meinen einführenden Worten heute auch gesagt, ich finde es immer total wichtig, dass wir uns hier in Präsenz wieder treffen, dass die Kollegen in den Austausch kommen miteinander. Und Sie haben eben gesagt, wir hängen jetzt zwischen uns und der Kaffeepause irgendwie. Die sind nämlich auch wichtig, damit sie in den Austausch kommen und von ihren eigenen Projekten immer wieder berichten können bei den Kollegen, nachfragen können. Auch das unterstützen wir, aber wir machen auch zum Beispiel Infomaterialien, damit die Kommunen nicht das Rad immer wieder neu erfinden müssen. Wir verleihen Radzählgeräte, um der Verwaltung auch eine Unterstützung zu geben gegenüber der Politik. Ist das manchmal nötig und der Öffentlichkeit, um zu sagen, da fahren schon eine ganze Menge Menschen Rad und wir müssen an dieser Stelle wirklich was tun, damit wir die Situation an der Stelle auch sicherer schaffen. Und vor allen Dingen führen wir den Dialog mit dem Ministerium, bei dem ich mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken darf für die lange Unterstützung, die wir bekommen haben, nicht nur finanziell, sondern auch in den Gesprächen immer wieder in den Möglichkeiten, mit dem Ministerium in Austausch zu gehen und unsere Ideen auch wieder einzubringen. Denn letztendlich sind wir als AGFK auch ein Vertreter der Kommunen gegenüber dem Land. Und anders als der Städtetag oder der Städt- und Gemeindebund können wir, das dürfen wir, den Fokus ausschließlich auf den Rad- und Fußverkehr legen. Denn das möchte ich auch sagen, seit Frank einem Jahr, glaube ich, heißen wir eigentlich Arbeitsgemeinschaft für Fahrrad- und Fußfreundliche Kommunen. Denn das darf uns nicht passieren, dass diese beiden umweltschonendsten Verkehrsmittel sozusagen, nämlich die eigenen Füße und das Rad, gegeneinander arbeiten, sondern wir müssen miteinander arbeiten. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, der wir uns als AGFK stellen.
In Ihrer Begrüßung heute Morgen haben Sie auch davon gesprochen, dass diese Tagung therapeutische Anteile hat. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Es gab auch zustimmendes Nicken, sage ich mal, im Publikum. Man konnte das ganz gut beobachten. Es ist also gar nicht so leicht, was Sie hier alle zu tun haben. Ist das richtig? Sie müssen da ganz schön dicke Bretter bohren. Stimmt das?
Ja, natürlich. Wir haben es ja auch heute schon in den Vorträgen gehört, dass die Sichtweise auf einen Mobilitätswandel, von dem wir alle überzeugt sind, dass er kommen muss, und Frank, du hast es auch gesagt, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen und die Ziele erreichen wollen, die wir uns selber gesetzt haben, dann muss im Verkehr enorm viel passieren. Und das heißt, es gibt natürlich auch eine ganze Menge Kräfte in den Städten, im Land natürlich genauso, aber unser Blick ist ja auf die Städte, die sagen, ja, muss das wirklich sein? Von den Leuten, die teilweise ja noch nicht mal davon überzeugt sind, dass Klimawandel überhaupt existiert, bis zu denen, die sagen, ja, aber nicht unbedingt bei mir, ja. Und ich finde das ja gut, dass die Parkplätze wegkommen, aber wissen Sie, der eine hier, der vor meiner Haustür, der ist aber ganz wichtig, nicht nur für
mich. Not in my backyard.
Genau. Und von daher glaube ich, ist es ganz natürlich, dass auch bei den politischen Kräften in den Kommunen nicht jedes Thema so ein Selbstläufer ist. Wenn wir mit einer Idee kommen oder die Mitarbeiter in den Kommunen mit Ideen kommen, lassen Sie uns an der Stelle nochmal einen neuen Radweg bauen. Das ist kein Selbstläufer, da müssen wir lange diskutieren und da wird auch manchmal werden andere Dinge dann vorgezogen. Wir haben es bei uns in der Kommune erlebt, dass wir eigentlich bei einer Straße mal eine Spur wegnehmen wollten. Da hat dann ein Unternehmer mal eben schnell bei der Oberbürgermeisterin angerufen und schon war die Spur erstmal nicht mehr so in der Diskussion, die wir für den Radverkehr machen wollen. Also da sind viele Kräfte und von daher glaube ich, dass es eben dieser Austausch auch wichtig ist, dass die Kollegen einfach mitkriegen. In anderen Städten geht es auch nicht so leicht und das hilft dann manchmal an den Stellen auch, mit dem eigenen Frust umzugehen.
Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, 91 Mitgliedskommunen. Da ist noch Luft nach oben. Es gibt auf der Karte noch weiße Flecken. Ganz kurz dazu, wenn man Mitglied werden will, wie macht man das?
Ja, man bewirbt sich. Wir haben klare Vorgaben, die ich Ihnen jetzt nicht im Detail aufzählen kann. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen langweilig, aber das steht auf unserer Internetseite. Die Kommunen können sich bewerben. Es setzt voraus, dass sie zumindest bestimmte Entscheidungen zum Radverkehr getroffen haben, dass sie bestimmte Mittel im Haushalt haben, um den Radverkehr zu fördern und so weiter. Anders als in anderen AGFKs, in anderen Bundesländern, ist bei uns eben so, dass sie sich bewerben können, auch wenn sie noch nicht fahrradfreundliche Kommune sind, sondern es erst im Verlauf werden. Das finde ich auch richtig so, dass wir die Kommunen dahingehend unterstützen, dass sie das werden. Und dann entscheidet die AGFK über die Mitgliedschaft. Ich bin genauso lange dabei ungefähr wie Gunnar oder ein paar Jahre länger, aber ich glaube, so richtig abgelehnt haben wir noch nicht so viele. Was nicht heißt, dass wir jeden nehmen, sondern dass alle sich vorher auch gut vorbereitet haben und diejenigen, die dann gesehen haben, passe ich noch nicht so ganz rein, warte ich nochmal 2 Jahre, das dann wahrscheinlich auch getan haben.
Herr Dotz, bringen wir mal zu Ihnen. Sie arbeiten in Hannover. Ihren Arbeitsplatz kann ich von meinem Arbeitsplatz aus sehen. Also weiß ich ganz gut, wie es da aussieht. Aber ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, dass Sie eigentlich aus Kreiensen kommen, im Landkreis Northeim. Dort sind Sie auch kommunalpolitisch unterwegs. Und ich frage jetzt mal nicht den Staatssekretär, sondern den Verkehrsteilnehmer und den Kommunalpolitiker Dotz. Wie ist denn da so die Lage bei Ihnen in der Kommune vor Ort? Kann man da gut... Bei Ihnen ist der Leinenradweg, kann man da gut einmal mit dem Rad hinfahren und haben Sie es schon gemacht?
Also es gibt gute Radwegeverbindungen, allerdings nicht genug. Ja, das ist überall das Gleiche und Sie haben ja gerade meinen Wohnort angesprochen. In der Tat, der zwingt viele Menschen zum Pendeln, denn wenn man wie ich in Südniedersachsen wohnt, dann ist das ein Bereich, der von einer negativen demografischen Entwicklung seit langem betroffen ist. Das heißt, man zieht eher weg oder man pendelt im günstigen Fall. Es stabilisiert sich im Moment auch gerade. Man pendelt zur Arbeit. Das mache ich jetzt seit 30 Jahren nach Hannover. Und in der Tat, wie macht man das? In meinem Fall, ich gehöre zu den Glücklichen, die tatsächlich einen Bahnhof vor der Haustür haben. Ich gehe 5 Minuten zu Fuß und dann kann ich den Zug nach Hannover nutzen und in Hannover gehe ich wieder 10 Minuten zu Fuß und dann bin ich da, wo Sie wissen, dass ich sitze. Das ist relativ komfortabel, aber das unterscheidet sich wirklich extrem von anderen Bürgerinnen und Bürgern um mich herum, die tatsächlich, wenn sie auf Nahverkehrsangebote gucken, öffentliche Nahverkehrsangebote gucken, im Wesentlichen Schülerverkehre vorfinden. Und das ist für viele Menschen eben tatsächlich ein riesiges Problem. Die Wege zur Arbeit sind dann eben häufig tatsächlich individuell zu lösen. Und wir wohnen im Leinebergland. Da ist der Fahrradverkehr tatsächlich insbesondere mit E-Bikes populär geworden, ehrlich gesagt, weil es für viele sonst einfach zu mühselig war, durch diese Topografie sich über dann 15, 20 Kilometer zur Arbeit zu bewegen. Ja, jetzt sieht das ein bisschen anders aus.
Sie sprechen eine wichtige Veränderung der vergangenen Jahre an. E-Bikes boomen. Spätestens seit der Corona-Pandemie haben viele erkannt, dass das ganz toll ist, um damit zur Arbeit zu kommen, ohne im Zug zu fahren, im Bus zu sitzen, mit anderen Mitmenschen zu nah zusammenzukommen, wenn man sich da nicht anstecken möchte. Und das ist ja geblieben. Das ist ja auch nach der Pandemie geblieben. Allerdings reicht ja das Rad an sich dann nicht aus. Ich brauche ja auch einen Weg, auf dem ich fahren kann. Wie ist das denn, wenn man, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel von Kreinsen, nach Stadt-Ollendorf fahren will oder nach Seesen? Ist da eine gute Verbindung vorhanden und möchte man die denn auch gerne fahren? Oder ist es nicht vielleicht doch der sicherere Weg, wenn man dann doch das Auto nimmt, weil da hat man ein bisschen mehr Schutz um sich herum?
Also ja, erstens, die beiden Orte, die Sie gewählt haben, sind beide auch mit Schienenverkehr zu erreichen. Das würde ich dann im Zweifel, ich denke, viele werden das vorziehen, weil es von der Entfernung her sich dann auch anbietet. Aber das sind tatsächlich Orte, wo Sie jetzt nicht sagen können, da habe ich einen wunderbaren Radweg, der führt unmittelbar von A nach B. Sondern das sind eher dann Verbindungen, die, also nach Stadt-Ollendorf wird es komplizierter tatsächlich. Da müssen Sie auch an Bundesstraßen vorbei. Sie müssen sich dann die günstigste Route suchen, wo Sie auch mal sagen können, da kann ich einen parallel führenden Feldweg nutzen, bis ich wieder einen Radweg in der Bundesstraße finde. Das ist nicht durchgängig gegeben und das ist in beiden Richtungen so. Also das sind tatsächlich Bereiche, wo man sehr kreativ sein muss, für sich den richtigen Weg zu suchen, die sich örtlich gut auskennen, haben meistens solche Routen für sich gefunden und machen davon auch Gebrauch. Aber es ist nicht so einfach.
Dann frage ich jetzt mal wieder den Staatssekretär Dodds. Das ist ja nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ja, dass es ein durchgängiges Radwegenetz gibt, dass man auch von Stadt zu Stadt kommen könnte, dass man also die Möglichkeit schafft, auch im ländlichen Raum Fahrradmobilität voranzubringen. Was hat denn Niedersachsen da vor? Wie will man das verbessern?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben ja hier jemanden sitzen, da fällt mir gerade ein, wenn wir darüber reden, den großen Fahrradparkhaus, ja. Das sind Angebote, die habe ich nicht überall. Die müssen auch nicht überall so groß sein wie in Osnabrück. Das ist im ländlichen Raum ja auch nicht notwendig. Aber überhaupt Strukturen zu schaffen, wo ich ein hochwertiges Fahrrad, das ich nutzen möchte, um einigermaßen komfortabel, zeitgerecht Arbeitsplätze zu erreichen, das möchte ich ja auch gern geschützt unterstellen. Das möchte ich am Abends nicht zugeschneit finden, ja, wenn am Ende des Arbeitstages. Das möchte ich vielleicht auch sicher abgestellt haben, damit man es abends überhaupt vorfindet. Und das sind also alles Dinge, die man, glaube ich, dann mitdenken muss, wo es durchaus auch kreative Lösungen gibt vor Ort. Bei dem einen oder anderen Arbeitgeber kann ich das auch erkennen. Da reagiert man auch drauf, das Laden wird ermöglicht und sowas. Aber das ist alles noch ausbaufähig. Und bei der kommunalen Infrastruktur sind wir noch auf der Lernkurve unterwegs. Da muss man natürlich immer gucken, was kann welche Kommune im Rahmen ihrer Möglichkeiten und an welcher Stelle lösen. Ne? Auch da muss ich einen geeigneten Ort finden, wo ich auch ausreichend attraktiv bin, dass Menschen das auch nutzen. Wenn sich die Wege zu sehr unterscheiden, wird es schwieriger. Aber ich muss wenigstens dort, wo ich geeignete zentrale Möglichkeiten finden kann, sollte ich zu solchen Angeboten kommen. Und das können wir. Wir haben ja heute über Beratung auch im Kontext dieser Veranstaltung schon einiges gehört. Das können wir nur begleiten, ein Stück moderieren, aber die guten Ideen, die werden ja auch vor Ort entwickelt und da müssen sie auch entwickelt werden.
Ihren Minister Olaf Lies, den habe ich in Hannover, als ich selber auf dem Weg zur Arbeit war, mit dem Fahrrad natürlich, das muss man hier heute ja immer mit dazu sagen, ich war auf dem Fahrrad unterwegs. Ich bin ihm begegnet an der roten Ampel und er war mit dem E-Scooter unterwegs, die ja auch gerade höchst populär sind. Also da weiß ich, er fährt nicht bei jeder Gelegenheit mit dem Dienstwagen, er war da gerade auf dem Weg von der Kabinettssitzung zum Ministerium und hat gesagt, das ist eine kurze Strecke, die erledige ich so. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Sie eher vom Bahnhof zum Ministerium zu Fuß laufen. Sind Sie denn durch Hannover auch schon mal mit dem Fahrrad gefahren?
Ja, Sie werden lachen, nur bei Betriebsausflügen. Also wir haben schon den einen oder anderen Betriebsausflug gemacht, da habe ich mein Fahrrad schon mitgebracht oder hab eins genutzt, was wir irgendwo nutzen konnten. Aber sonst bietet sich das für mich tatsächlich nicht an. Ich bin froh, wenn ich die 10 Minuten für mich Abstand habe, die gehe ich gerne. Da bin ich tatsächlich auch überzeugter Fußgänger und es lohnt sich nicht. Auch bei meinem Weg vom Haus zum Bahnhof würde ich mehr Zeit damit verbringen, ein Fahrrad ordentlich abzustellen und abzuschließen, da bin ich zu Fuß da. Und das genieße ich durchaus. Also ich vermisse da an der Stelle nichts.
Also jetzt keine Fahrradfahrerperspektive auf Hannover. Dann ein kommunalpolitisches hannöversches Thema. Es wurde vorhin schon andiskutiert. Das ist, glaube ich, jeder weiß ja dann, worum es geht. In der hannöverschen Kommunalpolitik wird ja über die Mobilitätswende groß diskutiert, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das grün-rote Ratsbündnis ist daran zerbrochen. Das kann man immer noch sagen, wenn man da genauer hinguckt. Vielleicht lag es nicht nur daran, aber das war zumindest der große Aufhänger. Sie sind nun mit Ihrem Wirtschaftsministerium ja mittendrin eigentlich an dem Ort, an dem das passiert. Das Ministerium liegt am Cityring. Sie gucken auf das neue Rathaus und diese Debatte wird Sie im Ministerium ja auch nicht kalt gelassen haben. Wie hat man denn bei Ihnen im Haus oder wie verfolgt man diese aktuelle Debatte? Denn es ist ja eigentlich symptomatisch, was dort passiert oder exemplarisch für viele andere Debatten über Innenstadtentwicklung und Mobilitätswende in ganz Niedersachsen.
Ja, ich habe mich ja schon bemüht, so ein bisschen rauszustellen, was kann unsere Rolle sein? Und ich glaube, wir können ganz gut in unserer Rolle auch ein Gesprächspartner sein in so einer Situation. Das haben wir hier auch konkret angeboten. Wir haben das Konzept selber, also ich kann das für mich nur sagen, auch zum ersten Mal aus der Zeitung kennengelernt. Und dann fragt man sich ja tatsächlich, an welchen Stellen hat das eigentlich auch Wirkungen auf Dinge, die uns vielleicht auch interessieren. Und das hat sehr schnell dazu geführt, dass wir auch als Hausspitze das Gespräch der Landeshauptstadt angeboten haben, zu sagen, lass uns doch darüber mal ins Gespräch kommen. Wir arbeiten ja auch an Konzepten. Es hat mit Sicherheit Verbindungen oder es hat Verbindungen auch zu überörtlichen Verkehren. City Ring, damit fängt es ja schon an. Also es hat ja durchaus auch Einflüsse auf Dinge, die uns auch beschäftigen, bis hin auch zur Frage der ÖPNV, SPNV-Anbindung. Da hängen ja eine Menge dran, da sind wir gesprächsbereit, aber der Punkt ist und bleibt. Das sind Dinge, da ist das Land jetzt, glaube ich, nicht immer überall automatisch der richtige Ratgeber, sondern das sind die Diskurse, die müssen auch dort geführt werden, wo sie hingehört und politisch verantwortet werden müssen. Und das ist in diesem Fall die Landeshauptstadt. Und da sind wir in guten Gesprächen. Ich weiß ja, dass man redet, unser Gesprächsangebot steht und das soll auch ergriffen werden. Allerdings macht es ja auch erst Sinn, wenn man sich soweit wieder aufsortiert hat, dass man weiß, worüber man sich auszutauschen hat.
Eine Diskussion, die dabei aber auch eine Rolle spielt, also die Fragen, die dort immer wieder gestellt werden, sind ja die wiederkehrenden. Wie viele Parkplätze braucht man in der City? Wie weit muss man mit dem Auto fahren dürfen, bis direkt vor den Laden oder nicht? Wie kriegen wir den Umweltverbund besser synchronisiert? Kommen noch genug Menschen in die Stadtmitte? Das ist ja auch so eine Diskussion zwischen Stadt- und Landbevölkerung und Sie kommen jetzt nicht aus Hannover selber, deswegen blicken Sie ja anders da drauf. Das ist nach meinem Dafürhalten gerade ein sehr unversöhnliches Miteinander und es klang hier auch heute immer mal wieder an, dass diese Diskussionen, die da geführt werden, einfach sehr, sehr unangenehm sind. Dann wird hier auf dem Podium vorgeschlagen, da muss man halt erstmal mit dem Gewerbe reden, dann wird in der letzten Reihe nur gelacht, weil man sagt, das machen wir doch die ganze Zeit. Glauben Sie denn noch, dass man da irgendwie wieder zu einem besseren Miteinander in dieser Frage der Mobilitätswende kommen kann? Es ist ja sehr konfliktbelastet.
Ja, in der Tat, es ist sehr konfliktbelastet und ich sag mal, wir haben ja gelernt als zivilisierte Menschen, wie man mit Konflikten umgehen kann. Gut ist, man redet viel miteinander und tauscht sich darüber aus und versucht auch mal, das hat die Senatorin ja eben auch gesagt, auch mal ein bisschen die Perspektive des anderen zu verstehen. Und ich mache das jetzt mal an dem Beispiel Deutschlandticket mal fest. Auch wenn es in der Fläche einen großen Nutzen hat, meine persönliche Überzeugung ist das, dann ist das nicht das Empfinden aller Menschen, die da wohnen, sondern viele, ich habe ja vorhin beschrieben, wer für sich öffentlichen Nahverkehr im Wesentlichen vorfindet als Schülerverkehr, der stellt sich die Frage, was habe ich da eigentlich von? Und dann kann man ihm auch sagen, wo da Vorteile liegen. Aber das wird ihn nicht so überzeugen, dass er sagt, na, jetzt habe ich es verstanden, wunderbar. In Wahrheit geht es mir ja so genauso gut wie den Menschen, die im urbanen Raum leben. Dazu wird er nicht kommen, weil das ist ja auch nicht, beschreibt ja auch nicht die Realität. Ja, und da sind natürlich genau diese Aspekte erstmal in der Welt und bedürfen eines wechselseitigen Verstehens. Was treibt die Menschen da um? Und wenn man aus der ländlichen Kulisse den Weg in die Stadt sucht, dann möchte man nicht noch auf Hemmnisse stoßen, wo man sagt, ich kann da aus meiner Region jetzt nur sinnvoll mit dem Auto anreisen, ja, und werde dann ein Stück in meinen Möglichkeiten noch genommen, weil ich mich dann orientieren muss, wie komme ich mit Nahverkehr dahin zu dem Geschäft, was ich da machen will. Ich habe mal in Hannover ein Elektrofahrrad, ein Elektrofahrrad für meine Frau gekauft, ja, was dazu führte, dass ich extra zu diesem Zweck, um das transportieren zu können, damals weil wir noch ein zweites zur Inspektion bringen, sind tatsächlich mit dem Auto gekommen, mit dem Fahrradträger, um diese Fahrzeuge eins abzugeben, eins mitzunehmen und sowas. Und dann hatte ich einen ganzen Tag dieses lästige Auto, ja, am Hals, was ich sonst nicht am Hals habe. Und da merkt man schon, dass das ein Problem ist, wenn man sich in der Innenstadt bewegen will. Und ich glaube, das sind einfach so Dinge, darüber muss man mal reden. Da gibt es ja auch über Lösungen. Es ist ja nicht so, dass ich hier etwas beschreibe, wo man nicht sagen will, das ist doch ganz einfach. Das ist so und so, hätte eine Lösung ausgesehen. Aber mindestens mal zu verstehen, warum da tatsächlich, glaube ich, eine unterschiedliche Perspektive da ist. Das erlebe ich jedenfalls häufig so. Und das setzt voraus, man muss darüber reden. Man muss auch sagen, jawohl, wo ist für dich die Lösung? Wo kannst du bequem dein Auto hinterlassen? Wir haben so viele gute Beispiele, nicht nur auf der Welt. Wir können im nahen Umfeld rumgucken, dann auch nach Bremen. Ja, also gerne auch nach Bremen. Es gibt viele gute Beispiele, Dinge so zu organisieren, so zu vermitteln, dass auch jemand, der von auswärts kommt, weiß, wo er sich hinwenden soll, wo er sein Auto vernünftig abgestellt bekommt und wo er dann den Weg zu seinem Ziel findet. Das kriegen wir alles hin in einer digitalisierten Welt.
Das klingt für mich ein bisschen zu harmonisch, als wäre es zu einfach, als müsste man nur ein bisschen gucken und dann findet man schon Platz. Wenn wir jetzt aber über eine wirkliche Mobilitätswende reden, bedeutet das ja auch, dass Platz neu verteilt werden muss. Sie haben beschrieben, wie lästig es war, mit dem Auto in der Innenstadt zu sein. Ich kann das gut nachvollziehen, nur aus der Radfahrerperspektive. Für mich sind da überall nur Autoparkplätze. Ist denn diese Idee, dass es eine Verkehrswende geben kann, die zulasten von niemandem geht, ist das denn überhaupt realistisch? Ist das redlich, davon zu sprechen? Denn es gibt politische Kräfte, die das tun und sagen, ja, Verkehrswende machen wir, aber wir nehmen niemandem was weg. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Und jetzt frage ich Sie, kann das sein? Oder müsste man jetzt nicht sich ehrlich machen, so eine schöne Politikerfloskel, und dann eben sagen, so geht es nicht. Ja, wir werden Straßen schmaler machen, weil wir Radwege breiter machen. Wir werden Autoparkplätze deutlich zurückschrauben, auch in der Innenstadt von Hannover, weil wir dort mehr Platz für anderes brauchen.
Das wird so sein. Das würde ich auch niemals bestreiten. Und auch da, glaube ich, ist das Erleben aber ein anderes. Mein älterer Sohn ist nach Hannover gezogen letztes Jahr. Die haben überhaupt kein Auto und er vermisst auch keins. Ja, wenn so, das lässt sich alles organisieren. Natürlich gibt es diesen Konflikt am Ende des Tages. Nur mein Anspruch wäre an alle Akteure, vor allen Dingen aber auch, ich sage jetzt mal an Politik, so etwas gut zu machen, so gut, wie man es machen kann, um Konflikte da zu vermeiden, wo es eher dann zu Verhärtungen führt, dass wir da zu einer Neujustierung des Mobilitätssystems in so einer Stadt kommen müssen, steht für mich außer Frage. Aber man sollte es gut machen und ich will ein Beispiel nehmen, weil ich da vorhin länger hängen geblieben bin bei dem Beispiel mit der Ampelschaltung bei Regen, weil ich mir überlegt habe, wann ist das besonders gravierend? Wir kennen alle die berühmten Wolkenbrüche, wo man sagt, oh Scheiße, jetzt stellst du dich irgendwo unter. Und da habe ich mir vorgestellt, in dem Moment schaltet die Ampel, weil sie nimmt ja wahr, hier regnet es, auf lange Grünphasen für Fahrradfahrer oder für Fußgänger, die dann im Zweifel ausbleiben, weil sie sich untergestellt haben und abwarten, bis das Schlimmste vorbei ist. Und dann stelle ich mir vor, da steht ein Autofahrer auf der anderen Seite und wundert sich, wann es da mal grün wird. Und der wird sich die Frage stellen, was soll das hier? Und das wären so Dinge, wo ich sagen würde, gut gedacht, womöglich schlecht gemacht. Auch das ist ja vielleicht technisch zu lösen, wo man sagt, da finden wir einen intelligenten Umgang mit und wir vermeiden solche Situationen. Ich habe mir die Situation mal bewusst vorgestellt, weil ich genau das sind alles so Punkte, wo das dann als ideologisch womöglich rüberkommt, wo man sagt, ach, ihr wollt ja nur hier einseitig erzieherisch tätig werden. Ne, deshalb, ich bin immer dafür, es gut zu machen und sowas mal, ich habe es für mich zum ersten Mal durchdacht, glaube nicht, dass ich damit fertig bin. Aber das sind so Punkte, mein Anspruch wäre, es so gut wie möglich zu machen, die Konflikte klein zu halten, das Miteinander zu suchen. Ich glaube, das muss Politik. Es nützt mir nichts, wenn auf der einen Seite sich Klimakleber festkleben und auf der anderen Seite die Treckerfahrer die Straße blockieren und sich Politik fragt, was nun? Oder fragen muss, was nun? Das kann ja nicht das Szenario sein, wir wollen ja keine Kräfte messen, sondern wir wollen ja gucken, dass wir Gesellschaft mitnehmen auf einem Prozess, der aus meiner Sicht unumkehrbar beschritten werden muss. Und dann habe ich ein Ziel nicht, dass wir Rückhalt verlieren, dass wir Mehrheiten verlieren und dass Leute auf die Idee kommen, Dinge zurückzuschrauben, von denen ich sage, da dürfen wir nicht mehr zurück.
Vielen Dank, Herr Dotz. Herr Holzin, Sie haben heute Morgen schon gesagt, Bremen ist ein fahrradfreundliches Klima, herrscht in dieser Stadt und dieser Gesellschaft. Ist das so und woran machen Sie das fest?
Wir sind eher eine Stadt mit einer hohen Fahrradkultur als mit einer hohen Veränderungsbereitschaft zur Neugestaltung des öffentlichen Raums. Als ich vor 13 Jahren herkam, hatten wir einen Kollegen, der anteilig auch strategische Radverkehrsplanung gemacht hat. Jetzt ist es ein Team, es sind sehr viele, die an Radprojekten arbeiten. Aber wenn man in Bremen sich hinstellt und sagt, jetzt wollen wir mal hier mehr für den Radverkehr machen, das ist so, als wenn Sie nach Bayern gehen und sagen, ihr müsst alle mehr Bier trinken. Und die Bayern sagen, wieso, wir trinken doch schon so viel Bier. Also es ist eine Die Kultur ist ausgeprägt, auch bei einer, sagen wir mal, zum Teil mittelmäßigen Qualität der Infrastruktur. Und die Veränderungsbereitschaft, das haben die Kollegen schon gesagt, endet dann, wenn es vor der eigenen Haustür passiert.
Das heißt, man ist Rad gefahren, obwohl die Straßen nicht so toll waren.
Ja, wir zeigen ja in den Folien immer die schönen Sachen. Wenn Sie sich länger aufhalten, werden Sie auch Beispiele sehen, auch wenn Sie heute durch den Tunnel dann nach Woltmershausen fahren zum Abendessen. Sie werden auch Engpässe sehen, wenn Sie genau hingucken. Natürlich, weil Infrastruktur, das, was nach dem Krieg neu aufgebaut wurde, was in Teilen gut ist, in Teilen suboptimal ist, dafür haben wir nicht die Personen und die Mittel, um das nachzubessern.
Machen Sie doch mal eine Perspektive auf. Wie lange wird denn dieser ganze Prozess, den wir jetzt als Mobilitätswende bezeichnen, dauern? Kommt er überhaupt zu einem Ende?
Gut, Mobilitätswende ist wie Verkehrswende, ich sag mal, ein politischer Begriff, den wir als Fachkollegin nicht geprägt haben. Und wenn man sieht, was der politische Prozesse, das Beispiel Hannover wurde genannt, es gibt auch einige, die meinen, in Bremen gab es politische Veränderungen aufgrund der Mobilitätspolitik. Das ist aber auch nachzuweisen. Ich teile das nicht. Das sind lange Prozesse, die gehen über Jahrzehnte, weil Infrastrukturplanung, Baurechtschaffung, Planfeststellung, Klagen auch bei Radverkehrsanlagen ein langer, langer Weg ist. Also das ist keine Sache für 3 bis 5 Jahre, das ist eher was für 15 bis 20 Jahre. Und die ganze Wirkung der Infrastruktur tritt ja erst ein, wenn sich das Verhalten ändert. Was nützt mir der Straßenrückbau oder das veränderte Verhalten der Stadtbewohner, wenn die Umlandbewohner, wir sagen in Bremen ja immer umzu zu Niedersachsen, sagen, prima, haben wir mehr Platz, um mit dem Auto in die Stadt zu fahren.
Sie merken schon, mich treibt immer diese Frage um des fahrradfreundlichen Klimas. Meine Wahrnehmung in letzter Zeit ist, dass es sich noch weiter verhärtet hat. Sie blicken jetzt ja schon relativ lange beruflich auf die Entwicklung auf der Straße, sage ich mal. Es ist ja nicht nur Radfahrer gegen Autofahrer, was natürlich ein Konfliktthema ist. Es ist aber auch Radfahrer gegen Radfahrer. Ich entdecke für mich neuerdings, es ist ein Konflikt zwischen den normalen Radfahrern und den E-Radfahrern. Dann Lastenfahrräder, natürlich eine wunderbare Erfindung, um innenstädtische Mobilität neu zu leben. Gleichzeitig sehe ich die immer als so die SUVs unter den Fahrradfahrern. Ne? Das ist alles ein bisschen heftiger. Wenn man damit zusammenstößt, dann tut das mehr weh, als wenn zwei Fahrräder zusammenstoßen. Und da gibt es natürlich auch noch Fußgänger, über die sprachen wir jetzt auch schon. E-Scooter hatten wir auch noch und alles Mögliche kommt zusammen. Es sind also sehr, sehr viele unterschiedliche Verkehrsteilnehmer. Meine Wahrnehmung ist, es ballt sich massiv, es verstärkt einen Konflikt immer weiter. Ist dieser Konflikt schlimmer geworden?
Also wir haben natürlich, oder es gibt wissenschaftliche Nachweise, dass ein zunehmender Radverkehrsanteil nicht einhergeht mit einer Verringerung des Unfallrisikos. Mehr Radverkehr heißt nicht, es wird sicherer, sondern es kommt auch zu Unfällen. Ein ehemaliger Kollege Referatsleiter hatte vor 2 Jahren einen tödlichen Unfall auf dem Deich beim Unfall Fahrrad. Ich habe viele Kolleginnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hatten schwere Unfälle auf dem Weg zur Arbeit, zum Teil mit schweren Kopfverletzungen, sind lange aus dem Dienst draußen gewesen, bis sie zurückgekommen sind. Das ist eine Frage der Helmkultur. Die ist in Bremen, werden Sie sehen, nicht so ausgeprägt. Da fährt man auch E-Bike nur mit Mütze. Es ist ein Flächenproblem. Wir brauchen einfach mehr Platz. Mehr Platz zu schaffen ist an Hauptverkehrsstraßen nicht so einfach. Es ist einfacher, haben wir auch in Beispielen gesehen, Fahrradstraßen anzulegen und die als Teileinbahnstraße oder mit Abpolderung für den Radverkehr auch freizuhalten, um mehr Fläche zu schaffen. Aber die Umgestaltung von Hauptverkehrsstraße ist mit massiven Eingriffen verbunden. Das ist ähnlich, als wenn Sie eine Straßenbahn irgendwo durchplanen wollen, vom Planungsaufwand und vom Widerstand. Und wir brauchen für mehr Sicherheit der unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei E-Bikes und normalen Rädern und breiteren Rädern einfach mehr Platz. Das ist ganz simpel, ist ganz logisch. Für Straßen oder für den Autoverkehr haben wir Räume erweitert, haben Grundstücke erworben, um Straßen auszubauen. Früher in Kiel haben wir auch Planfeststellungsverfahren durchgeführt und B-Pläne durchgedrückt, um Radwege zu verbreitern zulasten von Grundstücken. Das macht man heute nicht mehr. Zu sagen, naja, wir markieren so einen kleinen Schutzstreifen auf, das wird schon reichen. Das hilft aber nicht. Also wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir effektiv und schnell mehr Sicherheit für den Radverkehr schaffen, der nicht tendenziell wächst, der sich aber diverser darstellt, weil ein Pendler mit E-Bikes längere Strecken zurücklegen können und weil auch viele eher im innerstädtischen Bereich mit Lastenrädern fahren oder was ich, als unsere Kinder so klein waren, gab es das noch nicht in der Ausprägung, dass man den Kinderanhänger mit dem E-Bike fährt, dann hat man auch ein ordentliches Tempo, auch wenn da hinten 2 drin sitzen.
Zum Stichwort Helmkultur muss ich einmal nachfragen. Kleine Anekdote, ich habe es neulich geschafft, mich mit dem Fahrrad hinzulegen, ganz ohne, dass irgendjemand anderes daran beteiligt war. Ich hatte keinen Helm auf und seitdem trage ich wieder einen.
Es ist ganz einfach, Sie können das mit der Wassermelone testen, einmal runterfallen lassen mit Helm und einmal runterfallen lassen ohne Helm. Sie müssen aber erst mit Helm runterfallen lassen, weil ohne Helm geht sie kaputt. So, das ist, kann jeder zu Hause mal ausprobieren. Wird gern im Schulunterricht verwendet, um das den Kindern zu erklären.
Wie ist das hier auf dem Podium? Sind wir hier eine komplette Helmfraktion oder gibt es da auch Fahrradfahrer, die sagen, oh, nee, muss nicht sein?
Also ich fahre, wenn ich Rennrad fahre, mit Helm, ansonsten fahre ich ohne Helm. Ich halte es da so eher mit unseren Nachbarn, wenn ich in Niederlanden und Dänemark unterwegs bin, dann ist das ungefähr das gleiche Bild. Die Dänen und Niederländer, wenn die auf dem Rennrad schnell unterwegs sind, dann sehe ich die mit Helm, ansonsten sehe ich die auch ohne Helm.
Ja, also ich hatte auch ein Unfallerlebnis und seitdem trage ich auch Helm. Es hätte mir bald mal einen Flug nach Indien verunmöglicht, weil ich hier abgelenkt war und dann gegen so einen Absperrungspoller gefahren bin, dann fliegt man erstaunlich weit und bricht sich auch ein Schlüsselbein und so und sieht danach ein bisschen komisch aus. Und seitdem trage ich auch Helm, ist gar nicht so schwierig.
Neulich hat Niedersachsens Innenministerin die neue Verkehrsunfallstatistik vorgestellt und ich habe darüber berichtet und habe wohl aus Sicht von manchen Fahrradfahrern den Fehler gemacht, dass ich dort reingeschrieben habe, es gab so und so viele Todesfälle von Radfahrern und bei irgendwie 50% der Fälle hat man festgestellt, hätten sie einen Helm getragen, könnten sie jetzt noch leben. Dann habe ich eine Leserzuschrift bekommen, das wäre ja eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr, der Fahrradfahrer ist das Opfer, Schuld ist das Auto, weil das, also sowieso wird erstmal unterstellt, ein Auto war daran beteiligt. Es gibt also auch wenn Sie hier nicht auf dem Podium sitzen, ja eine Fraktion, die sagt, also Radfahrer müssen nicht Helm tragen. Die andere Meinung wäre ja, wir bräuchten womöglich mal eine Helmpflicht für Fahrradfahrer. Kopfschütteln sieht man im Podcast nicht, deswegen bitte.
Ich bin überzeugter Helmträger. Ich bewundere immer die Eltern, die keinen Helm tragen und die Kinder tragen den Helm, weil rein physikalisch ist die Sturzhöhe deutlich höher und auch das Gewicht bei den Eltern, wie die das ihren Kindern erklären. Nein, eine Helmpflicht führt nicht dazu, dass mehr Leute das nutzen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ein Bundesland wollte immer auf Bundesebene eine Initiative starten für Helmpflicht bei Kindern, die im Lastenrad sitzen. Ist nicht ganz falsch, aber hilft jetzt auch nicht. Also ich glaube, wir brauchen diese Freiwilligkeit. Wir brauchen auch keine Kennzeichnung von Fahrrädern. Das wird ja auch immer diskutiert. Aber jeder, der sich damit befasst, muss eine Einschätzung bekommen. Ich trage den Helm, weil ich bin mein größtes Sicherheitsrisiko. Also auch das Thema Alleinunfall mit Fahrrad musste auch mein Poller ausweichen. Und ohne Helm hätte ich eine Kopfverletzung gehabt.
Herr Polzin, Ihre Senatorin hat eben gerade, bevor wir mit diesem Podcast begonnen haben, gesprochen und schon gesagt, es gibt ganz viele Projekte, die man sich vorgenommen hat im Koalitionsvertrag. Ich habe mir das mal angeguckt, muss sagen, mit dem Koalitionsvertrag in Bremen habe ich mich vorher noch selten beschäftigt, aber ich habe dort gelesen, dass es eine große Wassersprungmitte gibt, die man ausbauen möchte. Erklären Sie doch mal bitte einem Hannoveraner oder jemandem, der sonst wo aus Niedersachsen kommt, was das ist und was man da vorhat.
Ja, also der Wesersprung für die Hannoveraner, die Leine fließt in die Aller und die Aller in die Weser und dann ist der Fluss tiefer und breiter und hat 4 Meter Tidehub in Bremen und da kann man nicht so einfach rüberspringen. Heute gibt es auch das Angebot, sich den Wallring anzuschauen, eine vom Bund geförderte Maßnahme und ein zentrales Element, nicht in dem Projekt, aber um das Projekt zum Abschluss zu bringen, sind 2 Brücken über die kleine und große Weser. Also die Weser teilt sich ja in Bremen, einem Fluss durch den Werdersee und der größere, der Hauptfluss. Und das ist eine Brückenverbindung, wo der Bund aktuell auch die Planung fördert, wo das Ziel ist, die innerstädtischen Brücken zu entlasten, weil wir die innerstädtischen Brücken nicht umgestalten können. Also die Frage ist, können wir da nicht Poller reinmachen und absperren? Kann man technisch machen, fahren wir die Brücke kaputt, weil die Brücke so dimensioniert ist, dass die LKWs nicht innen fahren neben der Straßenbahn auf den innerstädtischen Brücken, sondern außen. Und deshalb brauchen wir diese zusätzliche Brückenverbindung hier. Diese Stefani-Brücke, wenn wir aus dem Fenster gucken, ist die eine Seite dieser Wallringquerung über die Weser und die andere befindet sich am Alten Wall. Und das ist ein Projekt, was geplant wird und auch in den nächsten Jahren dann, wenn es ausgeplant ist und Planfeststellung durch ist, gebaut werden soll. Ein Wettbewerb ist bereits durchgeführt worden und der eine Abschnitt, die kleine Weserbrücke, ist schon kurz vor der Planfeststellung.
Sie wollen auch Fahrradspuren auf Park- und Autostreifen einrichten. Das finde ich erstmal gut. Ich habe sowas neulich gesehen, als ich in Brüssel unterwegs war und dachte, dass es genial war, dort einfach eine komplett neue, abgetrennte Fahrradspur zu erkennen ist. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass das nicht gerade auf Gegenliebe bei den Autofahrern hier in Bremen stößt. Gab es denn schon die ersten Autokursus, um diese Maßnahmen zu verhindern?
Ja, Autokursus nicht, aber wir haben in Innenstadt dieses Projekt Wallring, wo es von der City-Initiative, das ist ein Zusammenschluss lokaler Innenstadthändler, massiven Widerstand gab, obwohl ihre Parkplätze vor der Tür nicht betroffen waren, aber es ging um eine Einbahnstraße. Lösung. Wir konnten uns nach schwierigen Gesprächen einvernehmlich mit den Kollegen verständigen. Das Thema Martini-Straße ist zum Teil angeklungen, kann man sich heute auch anschauen. 4-spurige Innenstadtschneise, jetzt nur noch 2-spurig mit Radspuren. Das war Krieg, das war Kampf, das war ein Corona-Projekt. Der Widerstand medial oder von Teilen der Medien, die sich eher an ältere Bevölkerungsteile wenden, die gerne lesen, war sehr ausgeprägt. Und das ist das Thema Mobilitätswende. Das ist, ich sage es ganz offen, Mobilitätswende ist nichts für Weicheier, ist kein 9-to-5-Job. Und if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Also wem es zu heiß ist, der darf sich damit beruflich nicht befassen. Und das ist natürlich gerade für die, die in der politischen höchsten Verantwortung stehen, extrem heikel. Der Planer, der Mist glaubt, der bleibt im Job. Und für die Senatorin kann das politisch das Ende bedeuten.
Herr Dotz, sprechen wir nochmal über den Koalitionsvertrag in Niedersachsen. Da steht drin, wurde vorhin auch schon mal gesagt, dass der Anteil des Radverkehrs in Niedersachsen von 15% auf 25% erhöht werden soll bis 2030. Man möchte Fahrradland Nummer 1 bleiben. Ich als Soziologe denke jetzt immer, wenn ich solche Statistiken sehe oder solche Prozentzahlen sehe, man kann da ja ein bisschen tricksen. Man könnte auch einfach die Gesamtmobilität runterfahren, dann steigt ja der Anteil der Radfahrer. Ist das vielleicht ein Weg? Das klingt jetzt albern, aber ernst gemeint, es wird ja über virtuelle Mobilität viel mehr gesprochen, dass man versucht, einfach andere Fahrten zu verringern. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, das ist alles auch ein Klimaschutzprojekt eigentlich.
Ja, wenn ich die Frage richtig verstehe, dann sagen Sie ja, kann man nicht einfach auch Mobilität begrenzen in ihrer Menge. Ne? Das führt eigentlich zu einem anderen Aspekt. Ich musste schon dran denken, weil ich hier auch Rennradfahren gehört hatte. Also es gibt ja natürlich auch Mobilität, die findet zum Selbstzweck statt. Da ist der Weg ja das Ziel. Man möchte sich mit dem Fahrrad bewegen und muss nicht von A nach B kommen, sondern man möchte Fahrrad fahren, ja, zu sportlichen Zwecken, zur Freizeitgestaltung. So. Das sind ja Dinge, die gibt es aus vielerlei Gründen, freuen wir uns dran. Ja? Mobilität so ausgelebt hat ja auch einen gesundheitlichen Aspekt. Das andere ist, dass natürlich Entwicklungen stattfinden. Ich habe mal angedeutet vorhin ja auch, was Stadt-Land angeht, mit den Möglichkeiten Homeoffice zu machen, stabilisiere ich auch ländliche Räume, weil ich dann Mobilität begrenzen kann auf wenige Tage. Das vermindert Aufwand und ja, das vermindert Mobilität. Und da wäre es mir am Ende auch egal, wie sich das in Prozenten an Kilometern zurückgelegt ausdrückt, sondern Modal Split. Also wenn es da so ist, dass die verbleibenden Mobilitätsbedürfnisse in der Tendenz mehr mit Fahrrad bewältigt werden, dann ist uns doch allen geholfen.
Herr Dotz, Herr Otte, Herr Polzin, in Hannover in unserem Podcaststudio würde ich jetzt sagen, ach, wir sind über der Zeit, aber ist egal, ist ja mein Podcast, ich kann so lange reden, wie ich möchte. Hier kann ich das leider nicht und ich kriege von allen Seiten das Zeichen, dass wir jetzt leider zu Ende kommen müssen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Tagung hier in Bremen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.